Was Hunde wirklich brauchen, der Kynagogik-Podcast mit Karin Jansen.
Ein herzliches Moin vom Deich. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich bin Karin Jansen, Coach für Hunde und Menschen mit und ohne Hund, Fachkraft für tiergestützte Intervention und bedürfnisorientierte Hundehalterin aus Überzeugung. Nur aus gelebter Erfahrung, fundiertem Wissen und einer offenen, wohlwollenden Haltung kann wahre Kompetenz entstehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam die Welt unserer Hunde noch zufriedener, erfüllter und entspannter machen können. Heute werden wir uns mit dem Thema die Wundertüte Tierschutzhunde beschäftigen. Und wie so oft starten wir mit einer Frage. Und die ist diesmal, gibt es den Tierschutzhund überhaupt? Und das ist so eine Sache. Natürlich gibt es viele Hunde, die unter dem Titel Tierschutzhund laufen. Und genau wie bei allem anderen auch, wie bei Menschen und Hunden, die nicht aus dem Tierschutz kommen, sind es natürlich alles einzelne Persönlichkeiten. Was wir aber generell sagen können, ist, dass Tierschutzhunde Hunde sind, die vor mangelhaften Lebensbedingungen geschützt werden müssen. Und diese mangelhaften Lebensbedingungen sind ein ganz, ganz großes, weites Feld. Wir können grob unterscheiden zwischen Tierschutzhunden aus dem Ausland oder aus dem Inland. Und so ein bisschen so ein gesonderter Punkt ist wahrscheinlich auch noch der Welpenhandel. Ich möchte auf all diese Punkte eingehen und euch dazu etwas erzählen. Also, wenn wir uns mit Tierschutzhunden aus dem Ausland beschäftigen, kann man vielleicht ganz grob unterscheiden zwischen Hunden, die aus dem südlichen europäischen Raum kommen oder aus Osteuropa. Es gibt natürlich auch Hunde, die noch von viel, viel, viel weiter herkommen. Ich hatte einmal eine Kundin zum Beispiel, die einen Hund aus Shanghai übernommen hat, der in einem Kloster gelebt hat. Das ist nochmal eine ganz besondere Geschichte. Aber am allermeisten haben wir hier Hunde, die aus Süd- oder Osteuropa kommen. Und auch da haben wir schon aufgrund der rassespezifischen Veranlagung, die diese Hunde häufig mitbringen, große Unterschiede. Es ist so, dass es sehr oft so ist, dass die Hunde, die aus dem östlichen europäischen Raum kommen, zum Beispiel andere Rassehintergründe haben, also häufig sehr viel mehr Hunde, die so aus dem Bereich ja Hofhund, Herdenschutzhund, ja sicherlich auch Gesellschaftshunde, aber eben schwerpunktmäßig von Hunden abstammen in einer vielleicht Mischung, die auf der Straße entstanden ist, wo sehr viel sehr stark territorial veranlagte Hunde dabei sind. Und das ist natürlich immer nur so grob gesprochen. Und da gibt es natürlich auch unglaublich viele Ausnahmen. Aber es ist schon auffällig, dass viele Hunde, die zum Beispiel, ich sage jetzt mal aus Rumänien kommen, sehr viel Anteil von Herdenschutzhunden oder sehr stark territorial veranlagten Hunden dabei haben, was den Umgang und das, wie sie die Welt wahrnehmen und das, was für sie wichtig ist, halt unterscheiden von Hunden, die beispielsweise sehr stark von Jagdhunden abstammen. Und wenn wir jetzt nach Südeuropa schauen, da haben wir es ja sehr oft mit Hunden zu tun, die aus dem jagdlichen Kontext kommen, zum Beispiel Galgos, die halt nach einer Jagdsaison aussortiert werden, zum Teil unter wirklich dramatischen Bedingungen gehalten werden, die aber grundsätzlich wie Galgos, Podencos und ja ganz, ganz viele Mischlinge aus jagdlich veranlagten Hunden eine etwas andere Veranlagung haben. Die sind vielleicht weniger stark territorial veranlagt, aber wenn ich mir zum Beispiel einen Podenco aus dem Tierschutz aus Südeuropa hole, dann habe ich einen Hund, der extrem jagdlich orientiert ist, was die zukünftigen Halterinnen dann eben auch vor Herausforderungen stellt. Grundsätzlich ist nicht das eine gut und das andere schlecht, sondern es hat etwas damit zu tun, dass sich zum Beispiel in Osteuropa durch die gesellschaftlichen Veränderungen des 20. Jahrhunderts so diese Jagdhundhaltung, wie die noch in Südeuropa oder auch in England oder Großbritannien üblich ist, mit sehr viel spezifischen Jagdhundrassen, dass sich das verändert hat dort und dass es da sehr viele Hunde gibt, die Allrounder sind, die halt ein bisschen hüten, ein bisschen schützen, ein bisschen auf den Hof aufpassen, ein bisschen Herdenschutzhund und so weiter. Also, dass da Rassen überlebt haben oder sich etabliert haben, die halt etwas weniger stark ausschließlich für jagdliche Einsätze sozusagen gezüchtet wurden, während dies in Spanien, Portugal, Italien, Frankreich und auch in Großbritannien, was ja nun nicht südliches Europa ist, aber da haben wir sehr, sehr lange noch diese jagdlichen Rassen, die sich aus dem Adel entwickelt haben. Also die Adligen hatten halt das Geld und die Möglichkeiten, sich ganz spezifische Hunderassen für spezifische Jobs zu suchen, während das so durch die gesellschaftlichen Veränderungen im Osten Europas das sehr schnell zu Ende ging und die Menschen eben eher Hunde gehalten haben, die so für alles taugen. Und dazu gehört dann eben ein großer, großer Anteil Territorialverhalten, der eben im Süden, das gibt es natürlich auch, ich sage jetzt mal Dogo Canario zum Beispiel, also dockenartige Hunde, und es gibt natürlich auch in Südeuropa Herdenschutzhunde, aber das Gros ist sehr häufig eben eher jagdlich, auch die Hunde aus Griechenland, als jetzt zum Beispiel aus Osteuropa. Und ich finde es wichtig, dass uns das bewusst ist, dass wir wissen, Hunde kommen aus ja prekären Lebenssituationen. Das kann ein Straßenhund sein, der nicht auf Menschen geprägt wurde, der keine positiven Erfahrungen mit Menschen gemacht hat, der Menschen nur als, ja, ich sag mal, Randnotiz gehabt hat oder der gelernt hat, Menschen weicht man besser aus, die sind nicht immer freundlich. Und wo es keine Beziehung zwischen Hund und Mensch gegeben hat, das wäre der klassische Straßenhund, die kommen natürlich mit einer anderen Veranlagung und mit einer anderen Vorbereitung sozusagen in das Leben, was sie hier erwartet. Währenddessen Hunde, die zum Beispiel, wie gesagt, aussortierte Jagdhunde sind, die haben Erfahrungen mit Menschen gemacht, die häufig sehr, sehr schlecht waren, die große Ängste entwickelt haben. Ich denke zum Beispiel an die Galgos, die dann einfach an Bäumen aufgehängt werden und schwerst traumatisiert sind. Das muss bei einem Straßenhund, das kann sein, dass ein Straßenhund traumatisiert ist, das muss aber nicht sein. Das kann sein, dass der mit einer prima Mama und einem Rudel, einer Gruppe, einer Gang auf der Straße gelebt hat und es, wenn genug zu essen da war, gar nicht so schlecht war. Was die dann teilen, ist, dass sie irgendwie dann von Menschen aus dieser Lebenssituation rausgenommen wurden und da wieder weitere Erfahrungen gemacht haben. Wir haben natürlich auch, das sind so das, was man so ganz, ganz grob über Tierschutzhunde aus dem Ausland sagen kann. Also wir haben eben Straßenhunde, das kann schwierig gewesen sein, das kann aber auch für Hunde unter Hunden okay gewesen sein. Und wir haben vielleicht auch Strand- und Touristenhunde, die sogar eine positive Prägung auf den Menschen hatten, weil sie gemerkt haben, okay, von da kommt Futter. Und wir haben diese Hunde, die in einer Verwendung waren, meist jagdlicher Verwendung, die aussortiert oder eben auch misshandelt wurden. Und was wir auch sehr häufig haben, ist eben, dass Hunde aus dem Tierschutz zu uns kommen, die als, ja, ich sage jetzt mal, Gebärmaschinen missbraucht wurden, also die ganz viele Würfe hatten unter wirklich schwierigen Bedingungen und die dann irgendwann eben, ja, aussortiert werden, weil sie eben keine weiteren Würfe haben können oder einfach den Wert, den funktionellen Wert für den Menschen verloren haben. Das bringt uns ganz direkt dann eben zum Welpenhandel. Auch da ist es so, dass man das eigentlich als Hunde aus dem Tierschutz beschreiben könnte, auch wenn dann ein Hund aus der Kofferraumklappe verkauft wird, als Welpe, meist ohne Papiere. Das sind dann aber Hunde, wenn die in sozusagen schlechten Bedingungen gezeugt und geboren werden, dass das natürlich Hunde sind, die schon Probleme an sich mitbringen, gesundheitlicher Natur oder was ihr Nervensystem angeht. Denn es ist tatsächlich so, dass der Zustand der Hundemutter während der Tragzeit einen ganz erheblichen Einfluss darauf hat, wie Welpen sich auch vor der Geburt bereits entwickeln. Wenn es eine Hundemama gibt, die in einer Vermehrerstation gehalten wird, die ganz viele Würfe haben muss und das mit viel Stress und viel existenziellen Ängsten verbunden ist, dann entwickelt dieser Hund eine seelische, innere Spannung, die sich auch auf Organe und auf Muskulatur und so weiter fortsetzt, die dann Einfluss darauf hat, wie das Nervensystem der ungeborenen Welpen sich entwickelt. Es ist nachgewiesen, wenn eine Mutter während der Tragzeit Stress hat und angespannt ist, also seelisch-körperlich angespannt ist, dass die Bauchdecke sich weniger bewegt. Das heißt, dass die ungeborenen Welpen sich weniger bewegen, weil sie einen starken Widerstand in der Bauchdecke haben und damit sich das Nervensystem, was sich von Zeugung bis zur Geburt natürlich entwickelt, schlechter entwickelt, weil es weniger synaptische Verknüpfungen gibt. Das heißt, dass ein Welpe, der im Welpenhandel dann angeboten wird, aus schlechter Haltung, aus Vermehrerhaltung, da einfach schon mit einem schlechteren Paket sozusagen auf die Welt kommt und eine Last mit sich trägt, die Einfluss darauf nimmt, wie es für ihn in der Entwicklung weitergeht. Und das ist natürlich, kommt dann Ernährung, Gesundheitsfürsorge und so weiter dazu. Aber allein die Grundausstattung ist eben schon beeinträchtigt. Und das muss, ja, muss man davon ausgehen, dass es bei, ich sag jetzt mal, 98% aller Welpen, die so im Welpenhandel irgendwo an der Autobahnraststätte freigeboten werden, dass das die betrifft. Und ich finde es sehr, sehr bedenkenswert. Wir haben natürlich, und das kann ich gut verstehen, und ich finde das auch sehr beeindruckend, dass es immer wieder Menschen gibt, die sich dem stellen und die sich sagen, ja, ich habe den jetzt aber gefunden und ich möchte den jetzt auch nicht im Stich lassen, ich möchte doch für diesen Hund da sein. Aber daraus entsteht eben sowohl für den Welpen, gut, er kennt es nicht anders, als auch für den Menschen eventuell Leid. Und genauso ist es so, dass die Hunde, die aus dem Ausland kommen, wenn ich nicht ahne und keine Idee habe, was da auf mich zukommt, dann werde ich diesen Hund wahrscheinlich trotzdem lieben, habe aber eine völlig falsche Vorstellung, dass mit Liebe allein, ne, nur genug Liebe, Versorgung und so weiter, das schon werden wird. Und viele Menschen haben auch das Gefühl, dass das recht flott werden wird. Das ist leider oft nicht so. Wir haben dann noch die Tierschutzhunde aus dem Inland. Auch unsere Tierheime quellen ja förmlich über vor lauter Tieren, die vermittelt werden sollen. Und es gibt natürlich Hunde, die aus Messi-Haushalten rausgeholt werden, die in schlechter Haltung leben müssen und dort irgendwann befreit werden. Und es gibt auch immer noch erstaunlicherweise Hunde, die schlicht und ergreifend ausgesetzt werden. Und es ist extremerweise immer noch so, dass vor den großen Ferien Hunde an der Straße ausgesetzt werden. Und ich kenne das von uns, dass uns Leute anrufen, ob wir 2 Tage vor Beginn der Sommerferien, ob wir bitte ihre Hunde für 6 Wochen übernehmen könnten. Was ich natürlich ablehne, aber ich frage mich, was hatten die für eine Idee? Was haben die für eine Vorstellung gehabt, was sie mit ihrem Hund machen? Und es gibt viele Menschen, die sich dann nicht trauen, zum Tierheim zu gehen und zu sagen, ich habe das falsch eingeschätzt, ich kann das jetzt hier nicht leisten und ihre Hunde tatsächlich immer noch irgendwo anbinden. Das ist dramatisch. Und was mir wichtig ist, ist, dass auch das natürlich auch im Inland gibt es prekäre Lebensbedingungen für Hunde. Ich habe vor vielen Jahren das Ordnungsamt und das Veterinäramt angerufen, weil wir eine sehr freundliche Golden Retriever Hündin bei -1 Grad in einer offenen Garage mit 1,50 Meter Leine angebunden, ohne Liegefläche, ohne Wärmeunterlage vorgefunden haben und ein Gespräch mit den offensichtlichen Hundebesitzern, also den Bewohnern dieses Hofes, kein Ergebnis gebracht hat. Auch das, und ich glaube, dass die ihren Hund gar nicht doof fanden und dass sie gar nichts gegen den Hund hatten, aber hat aus irgendeinem Grund drinnen gestört und musste eben draußen hausen, ohne Schutz, ohne Möglichkeit, sich irgendwie vor Kälte und so weiter zu verbergen. Und das findet hier statt. Also auch hier gibt es Tierschutzhunde. Und natürlich haben die genauso unsere Aufmerksamkeit und unsere Hilfe verdient, wie die Hunde, die aus dem Ausland kommen. Die Sache mit dem Welpenhandel ist so hart und so bitter und so schwer das auch ist. Natürlich hat man das Bedürfnis, diese Hunde zu retten, weil die können ja nun auch nichts dafür. Aber solange wir das tun, werden immer weiter Hunde produziert werden. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Wahrscheinlich wäre es sinnvoll, diese Menschen immer wieder anzuzeigen und dafür zu sorgen, dass alle Hunde dann vom Tierschutz übernommen werden. Ich weiß nicht, wie da so die rechtlichen Möglichkeiten sind, aber es wäre schön, wenn wir das unterbrechen könnten. Und es wäre auch schön, wenn wir es schaffen würden, dass Hunde nicht mehr ausgesetzt werden, sondern dass man, wenn es denn schon schief geht und wir uns ja in einer Situation finden, wo wir es nicht mehr schaffen, dass es zumindest genug Hilfestellen gibt und die Menschen über ihre persönliche Eitelkeit hinwegsehen können und den Fehler eingestehen können und nicht dazu greifen, den Hund einfach irgendwo zu lassen und ihm sein Schicksal zu beantworten. So. Also, zusammengefasst, wir haben Tierschutzhunde, Hunde, die vor mangelhaften Lebensbedingungen geschützt werden müssen, hier im Inland, aus dem Ausland. Im Ausland haben wir die Situation, dass es aus unterschiedlichen Lebenssituationen heraus Hunde zu uns kommen. Und also mit einer Vorgeschichte, die sehr unterschiedlich auf Menschen geprägt sind, was ich ganz wichtig finde, weil das sehr viel darüber sagt, wie ein Hund sich dann, wenn er zu uns kommt, uns anvertrauen kann, in dieses neue Leben gehen kann. Und das möchte ich gleich mit euch ein bisschen näher betrachten. Also als nächstes vielleicht die Frage, welche Bedürfnisse haben Tierschutzhunde denn? Und ganz oben dran und als aller Wichtigstes steht da sicherlich das Bedürfnis nach grundlegender Sicherheit. Das heißt, eine Sicherheit im Sinne von, ich habe einen ruhigen, geschützten, warmen Ort zum Schlafen und ich habe einen ruhigen, warmen und geschützten Ort zum Fressen. Mein kleiner Tierschutzhund Reiko, den ich vor, ach Gott, der ist 17 geworden, den ich vor, wann ist er gestorben? 2019, also den ich vor vielen Jahren schon verabschieden musste, war so, dass er im ersten halben Jahr sich von mir hat nur mit Angst anfassen lassen. Und dass er die ersten 2,5 Monate ausschließlich allein ohne eine Anwesenheit des Menschen und auch meiner anderen Hunde tatsächlich allein in der Küche essen musste mit geschlossener Tür, damit er überhaupt essen konnte, weil er so eine Angst und so einen Stress hatte, dass er nicht fressen konnte. Das heißt, wenn das Sicherheitsbedürfnis der Hunde nicht erfüllt wird, dann kann das dazu führen, dass sie nicht fressen oder nicht fressen können. Und wir kennen das ja auch, dass wir sagen, es ist uns auf den Magen geschlagen. Nein, mir ist gerade nicht nach Essen. Das hat, also psychische Spannung wirkt sich eben auch darauf aus, ob ich überhaupt Essen zu mir nehmen kann. Und für Hunde ist es so, wenn die ihren Kopf senken, um aus einem Napf oder einem Futterbeutel oder was auch immer Essen aufzunehmen, dann senkt sich ihr Blick und sie können nicht mehr die Umgebung im Auge behalten. Das heißt, die können oft nicht essen, weil die Sicherheit, das Schauen, ob Gefahr droht, und das tun Hunde schwerpunktmäßig über die Augen und über die Ohren. Die Nase wird für andere Dinge eingesetzt, aber diese Sicherung, ne, was ist in meinem näheren Umfeld, was mir gefährlich werden könnte, das läuft ganz viel über Augen und Ohren, vor allen Dingen aber über die Augen. Und es gibt viele Hunde, die so verunsichert sind, dass sie nicht fressen können. Das heißt, Sicherheit ist das allerhöchste Bedürfnis. Das ist bei den meisten Lebewesen so, aber für Tierschutzhunde steht das ganz, ganz, ganz zuvorderst. Und natürlich ist für die auch, wenn sie Mangel erlebt haben in Bezug auf Futter, Versorgung ganz wichtig. Und erst dann, wenn Sicherheit und eine Versorgung gewährleistet sind, können so Dinge entstehen wie Bindung, also das Bedürfnis nach Nähe, und vielleicht in einem weiteren Schritt oder bei sehr erwachsenen Hunden das Bedürfnis nach Autonomie, also sprich, ich kann auch eigene Entscheidungen treffen, ich bin eine erwachsene Person, das ist dann ein weiterer Schritt. Aber zuerst geht es um die Sicherheit. Und es ist so, wenn wir uns das überlegen, wenn wir einen Tierschutzhund zu uns nehmen, nehmen wir jetzt mal einen rumänischen Straßenhund, der auf der Straße geboren wurde, vielleicht hatte der das Glück, bei einer gesunden und ja relativ ausgeglichenen Mama geboren zu werden, in eine Gruppe, die auf der Straße lebt und ihre Nahrungsquellen hat und irgendwie so ganz gut klarkommt, dann ist der Hund vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht sind ein paar Wurfgeschwister an Würmern gestorben oder irgendwer sammelt in dieser Region dann Hunde ein. Das heißt, der Hund, der auf Menschen nicht geprägt ist im Sinne von Beziehung, im Sinne von Versorgung, im Sinne von Sicherheit, wird plötzlich mit Menschen konfrontiert, die ihn einfangen. Gegen seinen Willen, ungefragt, ohne dass der Hund das verstehen haben kann, was passieren wird. Es kommen also fremde Menschen, die einen vielleicht mit einer Schlinge oder in irgendeinem Käfig oder wie auch immer an der Futterstelle einfangen, in eine Kiste sperren, also irgendeine Hundebox, irgendwo hinbringen, weg von meiner Familie, weg von dem Rudel, weg von dem Ort, den ich kenne, mich in einen Shelter verbringen. Ich will das nicht kritisieren. Ich finde das gut, dass Hunde gerettet werden. So meine ich das nicht. Aber mir geht es darum, was es für den Hund bedeutet in dem Moment. Das heißt, der Hund hat einen Verlusttrauma, er verliert seine Familie, er verliert den Ort, den er kennt, er verliert alle Sicherheit, die er bisher hatte, wird mit Menschen konfrontiert, die für ihn eine Spezies sind, die ihm nicht vertraut ist. Hunde lernen in den ersten Lebensmonaten, Menschengesichter zu lesen und Menschengestik und Mimik zu verstehen und zu interpretieren. Das hat dieser Hund nicht gehabt. Er wird also mit Lebewesen konfrontiert, die er nicht lesen, nicht verstehen kann und die für ihn erstmal bedeuten, dass alles, was bisher war, alles, was gut war, ist vorbei. Ob das de facto und rein objektiv betrachtet wirklich gut war, ist ja die Frage. Hund kannte es aber nicht anders. Also kommt zu diesem Verlusttrauma. Ich verliere meine Familie und mein gewohntes Umfeld. Vielleicht auch noch dieses Eingesperrtsein in einer Box, wegtransportiert werden in die Ungewissheit, zusammengefercht werden mit mir fremden Lebewesen, sich dort vielleicht durch andere Hunde oder Futterhierarchien oder wie auch immer bedroht fühlend, kommt also weiteres Trauma hinzu. Das heißt, wir haben vielleicht die Ausgangssituation, dass ein Straßenhund in dem Retten, in dem gerettet werden, erstmal Trauma erfährt und aus einem Setting für ihn kommt, was vielleicht versorgungstechnisch nicht optimal war, aber erstmal so war, dass er stabile Beziehungen entwickeln konnte und in einem Leben stattgefunden hat, mit dem er klar kam. So. Das ist vielleicht ein Hund, wenn das so gelaufen ist, der zu uns Menschen kommt, der dann ja mittels eines Tiertransportes, entweder per Flugzeug oder was weiß ich, per Auto, wieder eingesperrt wird, wieder in eine Box kommt, wieder sich als hilflos erfährt, wieder nicht weiß, was kommen wird. Also der nächste Verlust, der nächste Abbruch, die nächste Veränderung. Und der dann auf einer Pflegestelle landet, wo es vielleicht andere Hunde gibt, freundliche Menschen, Versorgung gibt. Aber erstmal ja eine Umgebung, wo Hund das Gefühl hat, ich weiß nicht, wo ich bin, ich weiß nicht, wie lange ich sein werde, ich weiß nicht, wer für mich ist, ich weiß nicht, wer gegen mich ist. Und diese Menschen hier kenne ich sowieso nicht. Das ist also wieder ein Bruch. Und dann wird dieser Hund zum Glück, und das ist auch alles richtig, es ist nur eben trotzdem ja belastend für die Biografie des Hundes, in sein hoffentlich letztes Zuhause vermittelt, wo er dann hoffentlich irgendwann glücklich sein wird. Also wieder Verlust, wieder Abbruch, wieder Transport. Und dann kriegen wir Hunde, die gar nicht glücklich darüber sind und sich gar nicht begeistert zeigen, dass sie in einem neuen Zuhause sind. Die vielleicht immer wieder Beziehungsabbrüche hatten, immer wieder Verlusttrauma erlebt haben, immer wieder Transporttrauma erlebt haben, immer wieder Hilflosigkeit durch Begrenzung erlebt haben. Und das ist dann eben ein Hund, der sich nicht nahtlos in die Familie einfügt und nicht glücklich ist und sich nicht orientiert und nicht Nähe will und nicht kuscheln möchte, der vielleicht gerade mal frisst und sich draußen auf kürzestem Wege löst, um schnell wieder in irgendeine sichere Ecke zu kommen, und der gar nicht glücklich scheint. Und ja, das ist eine Erfahrung, die sehr viele Menschen machen, mit dieser Historie des Hundes. Wenn ich jetzt einen Hund zu mir nehme, der vielleicht ein Strandhund gewesen ist, der es gewohnt ist, durch Touristen gefüttert zu werden, der irgendwie das Gefühl hat, oh, Menschen könnten ganz okay sein, der wird vielleicht sagen, endlich bin ich jetzt beim Menschen und auf den stürze ich mich, an den klammere ich mich, den lasse ich nicht wieder los. Und wehe, der geht ohne mich duschen, weil das ist meine Rettung, das ist mein Schutz, das ist der Mensch, wo ich endlich die Hoffnung habe. Das ist eine völlig andere Auswirkung. Der Hund ist natürlich auch traumatisiert im Sinne von Trennung und Verluste etc., aber in einem anderen Kontext und zu einem anderen Zeitpunkt und mit anderen Auswirkungen. Das ist dann vielleicht ein Hund, der sehr klammert, der große Verlustängste hat, der nicht alleine bleiben kann, während der Straßenhund, der vielleicht bis dorthin ohne Menschen ein sicheres Leben hatte, sehr gut alleine bleiben kann, weil er sagt, okay, wenn ich mit mir alleine bin, dann habe ich kein Problem, weil dann fühle ich mich weder bedroht noch bedrängt noch eingesperrt noch irgendwas. Das heißt, ich kann Hunde aus dem Tierschutz, aus dem Ausland zu mir nehmen, die in dem, was sie zeigen, was wir für ein Verhalten beobachten, extrem unterschiedlich sind, und dennoch haben wir es in beiden Fällen mit einem Hund mit Traumata zu tun. Ich hatte jetzt gerade ein Gespräch mit einer Kundin, die hat eine Hündin übernommen aus Ungarn, die wahnsinnige, ja, ich sag jetzt mal, Berührungsängste hatte, wo sie selber eine gute Weile gebraucht hat, um den Hund anfassen zu können. Die haben sich aber sehr schnell angenähert. Aber für diese Hündin sind, die hat einen Wurf gehabt, also mindestens einen Wurf gehabt, die ist in irgendeinem Haus gehalten worden, die kannte Menschen, hat bei einem, offensichtlich, das ist das, was man weiß, bei einem Mann gelebt, der mit ihr offensichtlich Würfe hatte, und aufgrund der Rassezusammensetzung ist da auch zu vermuten, dass der irgendwas züchten wollte, irgendwas Besonderes. Und der scheint aber seinen Hund, also mindestens diesen einen, vielleicht gab es dort auch mehrere, das wissen wir ja nicht genau, im Stich gelassen zu haben. Und diese Hündin hat ein extremes Problem mit Männern. Also gehen wir davon aus, dass entweder der Halter, der bei dem sie lebte, sie kennt also Menschen, differenziert da aber zwischen nett und nicht nett, schwarz und weiß. Und oder die ich sag jetzt mal, das Rausholen aus dem Haus, das Sichern des Hundes, das Verbringen des Hundes in den Shelter, wo sie mehrere Monate war, weil sie es mit Menschen schwierig hat. Und dann die Vermittlung auf die Pflegestelle und dann die Vermittlung in ihr endgültiges Zuhause. Und ich bin mir sicher, dass sie bei ihrer jetzigen Halterin bleiben darf. Die Hündin ist irgendwas zwischen 5 und 7 und hat natürlich Geschichte. Und natürlich ist es so, dass das nicht in ein paar Monaten gut ist. Wovon wir ausgehen müssen, ist, dass sehr viele Tierschutzhunde traumatische Vorerfahrungen haben. Und was dabei entscheidend ist, ist, welche Resilienz, also welche Widerstandsfähigkeit gegenüber diesen traumatischen Erfahrungen bringen die Hunde mit, um die verarbeiten zu können, um zum Beispiel durch eine vertrauensvolle Beziehung zu ihrem Menschen das überwinden zu können, um neues Vertrauen in die Welt zu fassen, um mit Erlebnissen und Erfahrungen, die sie gemacht haben, umzugehen und die verarbeiten zu können. Und das ist ganz extrem vom Anfang abhängig. Und es ist so, dass sehr viele Hunde, die einen guten Start hatten, ich sage jetzt mal so ein Strandhund, der hat vielleicht, der hat jetzt nicht eine liebevolle Einzelbetreuung und vielleicht wird er auch mal genervt weggejagt, aber erstmal sind Menschen gar nicht so schlecht und der hat vielleicht jetzt auch nicht, ist nicht fast erfroren im Winter und Menschen sind so, mehr Mittel zum Zweck gewesen. Und dieser Hund hat vielleicht, weil er eine gute Mami hatte und Beziehungen zu anderen Hunden und eine Gruppe hatte, in der er sich relativ sicher gefühlt hat, einen ganz guten Start gehabt. Der würde mehr Resilienz haben als ein Hund, der von Anfang an, also womöglich vorgeburtlich, das wirkt auch sich sehr stark aus, vorgeburtlich schon traumatische Erfahrungen gemacht hat, wo sich gar nicht diese Resilienz, wie sich das eben nennt, also die Widerstandskraft gegen traumatische Erfahrungen entwickeln konnte, weil es einfach nie richtig gut war. Das nennt sich dann ein Entwicklungstrauma. Wenn von Anfang an immer wieder Steine in den Weg gelegt werden, und die dort auch verdammt lange liegen und der Hund da rumschiffen muss, um irgendwie im Leben klarzukommen, dann habe ich in diesem Hund, und das ist bei Menschen übrigens ganz genauso, eine ganz starke Orientierung auf Gefahrvermeidung. Das Thema Sicherheit wird noch viel, 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 viel größer als vielleicht bei einem Hund, der auch schlechte Erfahrungen gemacht hat, aber eben auch gute, der eben sagt, ach, kann so oder so sein. Das ist so ein 50-50-Ding. Bei dem Hund, der von Anfang an es schwer hatte, ist das Thema Sicherheit so eklatant wichtig, dass gute Erfahrungen also in Mikrotröpfchen vielleicht langsam ins Gehirn einsickern und das Nervensystem beeinflussen, während ein Hund, der so ein 50-50-Ding hat, sagt, ach, läuft doch ganz gut jetzt, schick. Der sagt dann vielleicht, gut, ich gehe mal jagen, finde ich spannend, irgendwas muss ich ja tun, ich brauche ja einen vernünftigen Job. Das wäre da ein bisschen Autonomiebedürfnis, ne? Der kann ganz andere Dinge für sich umsetzen, weil das Sicherheitsbedürfnis relativ gut erfüllbar ist und die Versorgung auch sichergestellt ist und man vielleicht dann abends auf dem Sofa auch Kuscheleinheiten kriegt und dann können Hunde eine Autonomie auch entwickeln und sagen, gut, ich hätte auch gern was für mich, ich möchte mich auch gerne entfalten. Aber ein Hund, der wenig Resilienz hat und der ein Entwicklungstrauma hat und der mehrere Beziehungsabbrüche hatte, insbesondere von der Hundemama, also in den frühesten Wochen, der hat es viel schwerer, da ist das Thema Sicherheit viel, 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 viel größer, weil das ganze Nervensystem, das ganze Gehirn sich auf Vermeidung von Gefahr orientiert und hinter dieser Vermeidung wird alles andere klein und nichtig. Und das ist etwas, was wir uns bewusst machen dürfen. Und das heißt nicht, dass das eine oder das andere besser ist. Die Hunde sind alle gut, wie sie sind. Und keiner hat sich das ausgesucht. Also es ist auf jeden Fall wert und jeder Hund ist es wert, gerettet zu werden. Die Frage ist nur, was tun wir damit? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass uns bewusst wird, dass Hunde aus dem Tierschutz von uns viel mehr brauchen als Liebe. Die brauchen natürlich auch Versorgung, das ist klar. Die brauchen auch Tierarzt und so weiter, das ist sowieso klar. Aber sie brauchen auch verdammt viel Zeit und Geduld von uns. Und was sie auch brauchen, ist unser Verständnis. Und dabei ist es mir ganz wichtig zu sagen, dass das Verständnis dahin gehen darf, dass wir nicht es auf uns beziehen. Wenn unser Hund einen ganz schweren Start hat, dann hat er kein Urvertrauen in die Welt. Er hat die Welt nicht als freundlichen, wohlwollenden Ort empfunden, sondern als ein Ort, der potenziell bedrohlich ist. Und dieser Hund hat einfach in das gesamte Leben noch kein Vertrauen. Und deswegen wird er nicht, weil er 2 Monate bei uns ist, sagen, okay, bei dir ist alles top. Was dieser Hund lernen kann, ist, dass die Welt vielleicht bedrohlich ist in manchen Situationen, aber ich, Hund, bin mit diesem einen Menschen hier sicher. Dann wäre der erste Schritt, für diese unglaubliche Sicherheit zu sorgen, dass Hund das Gefühl hat, mit diesem Menschen passiert mir nichts. Und das lässt mich dramatisch und traurig an eine Situation denken, die ich erlebt habe, als ich noch in Hamburg war, also 100 Jahre her, wo ich mehrfach mit meinen Hunden, unter anderem meinen 2 Tierschutzhunden und meinen 2 Hunden aus Zucht, also ich hatte meist so eine Verteilung sozusagen, und regelmäßig in einem Park, in einem sehr schönen, sehr wilden Park in Hamburg unterwegs war. Und da begegneten wir regelmäßig einer Dame, irgendwie fortgeschrittenen mittleren Alters, die regelmäßig ihre Runden ging mit den Stöcken, Walking gemacht hat, Nordic Walking, Und irgendwo 100 bis 200 Meter hinter ihr, manchmal auch nur 50 Meter, je nachdem an welcher Stelle im Park es war, drückte sich ein Hund aus dem südlichen Europa, irgendein Jagdhundmix, durch die Hecken und durch die Büsche und möglichst außer Sicht und versuchte dieser Frau zu folgen. Und Frau und Hund gehörten offensichtlich zusammen. Und die Frau hat in einem Gespräch mit mir gesagt, dass sie sich für diesen Hund wünscht, dass er sich ihr freiwillig anschießt und auf sie achtet. Und er verschwindet auch nicht, er geht nicht abhanden. Aber sie möchte diesem Hund den Freiraum geben, sich selber zu entwickeln. Was dieser Hund gebraucht hätte, ich weiß nicht, wie das ausgegangen ist, weil ich irgendwann weggezogen bin. Aber dieser Hund hat jeden Tag, bestimmt 2-3 Mal diese gleiche Runde gemacht und hat sich ängstlich und vielleicht sogar ein bisschen panisch durch das Gebüsch gedrückt und hat versucht, an diese eine Person, die sie versorgt, war eine Hündin, Anschluss zu halten. Unter Auferbietung aller inneren und seelischen und geistigen Kraft und mit einer unglaublichen Körperspannung, die ging halt eigentlich nur geduckt. Die hat bestimmt Arthrose bekommen oder sonst was. Auf jeden Fall war das wirklich massive Spannung. Und ist dabei so wenig verstanden worden. Was diese Hündin gebraucht hätte, ist jemand, der sie an einer Leine führt. Die Leine hätte so lang sein dürfen, dass sie gut ausweichen kann, also 5 Meter. Diese Leine hätte natürlich an einem Sicherheitsgeschirr befestigt sein müssen, bei irgendwelchen panischen Situationen. Der Hund hätte den Raum gebraucht, den Abstand ein bisschen selbst zu wählen, wenn Leute kämen. Aber die hätte über die Leine spüren können, ich habe Verbindung. Da ist ein Mensch, mit dem ich verbunden bin. Und wenn ich mich fürchte und wenn ich Angst habe, ist dieser Mensch vor mir und gibt mir Halt und stellt sich sozusagen in den Weg. Und ich bin beschützt und ich bin sicher bei diesem einen Menschen. Und ich weiß, dass diese Frau es gut gemeint hat, aber leider nicht gut gemacht. Und das heißt, wir brauchen für Tierschutz so eine Zeit, Geduld, Liebe auf jeden Fall, eine gute Versorgung, auch das. Wir müssen damit rechnen, dass das tierschutzmäßig auch ein bisschen, tierarzttechnisch auch ein bisschen was kosten wird. Aber was wir vor allen Dingen brauchen, ist Verständnis und Wissen. Wissen um Trauma und Wissen darum, dass das Wichtigste ist Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung und nicht Mitleid und nicht Kuscheln. Kuscheln ist auch schön, sondern der Anker zu sein, der Fels in der Brandung, der Leuchtturm im Dunkeln, das Licht am Ende des Tunnels und so weiter, das ist das, was Tierschutzhunde von uns brauchen. Und wenn sie dann vertrauen können darauf, dass wir sie vor der Welt, vor der sie potenziell Angst haben oder in der sie vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben, schützen können, dann können wir weitere Menschen hinzufügen, dann können wir uns überlegen, wie kann ich diesem Hund mehr Selbstwirksamkeit ermöglichen, wie kann ich diesen Hund unterstützen, zu mehr Selbstbewusstsein zu kommen, um selber dann nachher bis zu dem Bedürfnis Autonomie zu gelangen. Wobei wir das natürlich dann nicht, ne? Der Hund darf gerne eine gewisse Autonomie, also eine gewisse Selbstständigkeit entwickeln, aber natürlich kein Reh jagen, sondern wir bieten dann Ersatzjagd an oder andere tolle Dinge. Aber das ist ein Weg. Und auf diesem Weg geht es darum, sich Wissen anzueignen, sich eventuell Unterstützung zu holen. Vielleicht habt ihr auch das unglaubliche Glück, dass euer Hund ganz viel Resilienz hatte und einfach nur total happy ist, dass er jetzt gelandet ist bei euch. Das ist wunderbar für euch beide. Für Hund und für Mensch ist das ein Glück. Ansonsten braucht es eventuell Unterstützung und es braucht die Bereitschaft vor diesem eigenen Bedürfnis, also das eigene Bedürfnis nach vielleicht Nähe, nach dem Gefühl, der vertraut mir, nach dem Gefühl, ich konnte ihm etwas Gutes tun, von diesen Wünschen, die wir in uns haben, zurückzutreten für eine Weile und zu sehen, die Bedürfnisse des Hundes stehen im Vordergrund. Das Bedürfnis nach Sicherheit, das Bedürfnis nach Versorgung und das Bedürfnis nach sozialer Unterstützung. Das gehört zur Sicherheit. Was ich als Hund nicht kann, weil ich keine positiven Erfahrungen habe, weil ich wenig Resilienz habe, weil ich nicht die mentale und seelische Stärke habe, mich Situationen zu stellen. Da brauche ich meinen Menschen und meinen Menschen, der vor mir steht. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Wenn jemand den Hund ungefragt anfassen will und der Hund hat Angst, ich stehe dazwischen. Wenn jemand, ne, wenn mein Hund mehr Raum braucht, dann gebe ich diesen Raum. Oder ich halte meinen Hund. Oder wenn es denn kein Neufundländer ist, nehme ich den vielleicht sogar mal auf den Arm, wenn er Angst hat. Und zu sagen, hier bist du sicher. Wenn wir das schaffen, unser Bedürfnis erst einmal hinten anzustellen, dann wird unser Hund irgendwann auch zu uns kommen können. Und das Bedürfnis nach Bindung, also nach Verbindung, nach innerer Verbindung, die entsteht aus Verlässlichkeit, aus Bedürfniserfüllung für den Hund, Verlässlichkeit im Sinne von, ich liebe dich, lieber Hund, auch wenn du gerade mal irgendwas kaputt gemacht hast und ich stehe immer hinter dir und du kannst dich auf mich verlassen. Daraus erwächst Vertrauen und daraus entsteht Bindung. Nicht durch Handfütterung, das ist Quatsch. Ich werde nicht verbunden durch Handfütterung. Es gibt Hunde, die werden ständig gefüttert und zwar aus der Hand und auch von verschiedenen Personen. Ich entwickle doch nicht Bindung dadurch, dass ein Hund Essen bekommt. Das sagt, okay, ein Teil meines Lebens ist sicher, ich habe jetzt Futter, aber das macht keine Bindung. Das gibt vielleicht etwas mehr Sicherheitsgefühl, aber Bindung ist mehr, viel mehr. Und dafür braucht es ganz viel vertrauenswürdiges Verhalten von uns und das Zurückstellen unserer eigenen Bedürfnisse für einen gewissen Zeitraum. Ja, wir haben es jetzt also ganz schön schwer gehabt bisher. Wir haben ganz viel über Traumatisierungen erfahren. Wir haben es im Prinzip erfahren, dass es ganz schön schwierig sein kann, einen Tierschutzhund in unser Leben zu integrieren, weil die einfach einen schwierigen Start hatten. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ich will das nicht generell sagen. Und was ich aber unbedingt mitgeben möchte, das ist es natürlich trotzdem wert. Das ist fantastisch. Das ist, wenn ich erleben darf, wie ein Hund Mut fasst, wie ein Hund Freude im Leben entwickelt, wie ein Hund Teile der Vergangenheit hinter sich lässt, ist ganz großartig. Mein kleiner ängstlicher Reiko, von dem ich erzählt habe, der war nachher der dreisteste, frechste Hund, den ich jemals hatte. Und ich habe unendlich viel darüber gelernt. Und ich habe mich aber das ganze erste Lebensjahr gefragt, ob es fair ist, diesen Hund so leben zu lassen, weil er eben einfach wirklich unglaublich Angst hatte und das auch vor mir. Der hat sich vor mir unterm Bett versteckt. Ich musste mein Bett sozusagen unten verrammeln, damit er da nicht reingehen konnte. Und später hat er eigentlich immer am Fußende geschlafen, weil er dort sich einfach sicher gefühlt hat, weil ich ihm Sicherheit geben konnte und meine anderen Hunde ihm Sicherheit geben konnten. Und er hat dadurch dazu gefunden, dass er in einem anderen Ort als einer ganz engen, kleinen, dunklen Höhle schlafen konnte. Am Anfang konnten wir nur rausgehen mit ihm, wenn es dunkel war, weil dann kein Mensch, also weil er sich dann vor Menschen verborgen fühlte. Oder unsere Tierschutzhündin Lia aus Spanien, da sollte drin sein ein Shiba Inu, ich denke eher Schau Schau, weil sie halt eine schwarze Zunge hatte und ein mallorquinischer Schäferhund und was war noch drin? Golden Retriever, genau. Die ist als Welpen irgendwo bei einem Shelter über den Zaun geworfen worden und wahrscheinlich waren dort lauter erwachsene Hunde und dieser kleine Welpe allein, die Geschwister wahrscheinlich gestorben, Mama nicht dabei, wie auch immer, erst ein paar Wochen alt, hat dort so im Prinzip um ihr Überleben beschwichtigen müssen. Das heißt, sie hat überlebt und hat dort bestehen können, bis sie dann auf eine Pflegestelle vermittelt wurde, wo sie zu erwachsenen Hunden kam. Wiederum, ist auf 100 Meter zu jedem Hund hingerannt und hat sich unter denen geslidet und hat gesagt, ich bin ganz klein und süß, tu mir nichts. Und das war so ein bisschen zwanghaft. Das war ihre Art zu überleben. Sie hat gesagt, ich bin so harmlos, ich bin der Staub unter deinen Krallen, tu mir nichts. Und das hat sie zwanghaft getan, ob der andere Hund das wollte oder nicht. Und fieserweise haben einige Hunde darauf ablehnend reagiert, was ich auch verstehen kann, weil es nervig sein kann. Und sie hat daraufhin mit noch mehr Beschwichtigung reagiert. Das nennt sich bei Menschen Fawn Response. Das ist, wenn ich beschwichtige, um Böseres zu verhindern. Das ist ein Versuch, Stress zu bewältigen und Konflikte zu vermeiden. Und wir durften erleben, wie sie im Laufe der Jahre so sicher wurde, dass man am Anfang war ihre Rute dabei eingeklemmt. Dann war sie nicht mehr eingeklemmt und später ist die selbstbewusst auf Hunde zugegangen. Und was hatte sie im Hintergrund? Uns Menschen, die sie immer unterstützt haben und die anderen Hunde. Und das waren unter anderem zwei Ridgebacks, die gesagt haben, ich finde schon, dass ihr euch anständig der Lia gegenüber benehmt. Und sie hat Selbstbewusstsein entwickelt. Sie hat einen Jagdersatzjob bekommen, hat also Selbstwirksamkeit auch entwickeln können. Und hat durch die soziale Unterstützung von uns Menschen und der anderen Hunde gespürt, ich bin sicher, ich muss dieses Beschwichtigen nicht mehr tun. Ich darf mich anders verhalten, ohne mich zu gefährden. Und das zu erleben und das zu begleiten, ist wunderbar. Ein Hund, der Lebensfreude entwickelt, der genießen kann, der unbeschwert sein kann, der Leichtigkeit empfinden kann. Und ich habe schon Hunde erlebt, die sehr, sehr, sehr früh erwachsen werden mussten. Und die tatsächlich, wenn sie dieses Sicherheitsgefühl und diese Bindung entwickeln konnten zu ihren Menschen und diese Selbstwirksamkeit entwickeln konnten, die dann wirklich nochmal Zeiten nachgeholt haben, die albern waren, die mit Spielzeug rumgespielt haben, was sie am Anfang ihres Lebens weder hatten noch irgendwie sinnvoll gefunden hätten und die eine Orientierung auf Gefahr hatten, die konnten im Laufe ihres Lebens wirklich nochmal den Clown entwickeln und nochmal welpenartig in die Welt gehen und schauen. Das ist es auf jeden Fall wert. Aber was wir brauchen, ist eben die Bereitschaft und den Mut, diesen Weg dorthin zu gestalten und einzugehen, was es von uns fordert. Und was wir nicht fordern können, ist, dass der Hund sich da extrem uns anpasst. Der tut, was er kann. Aber mit der Geschichte, die viele Hunde haben, können sie das nicht. Was wir aber tun können, ist, dass wir sagen können, ich bin an deiner Seite und ich gehe auf deine Bedürfnisse ein. Ich bin responsiv für deine Bedürfnisse. Das heißt, ich nehme die wahr, ich nehme die ernst. Und wenn es irgendwie möglich ist, dann erfülle ich die, weil es ist nicht dein frecher Wille, es ist nicht dein Dominanzgehabe, sondern ein Bedürfnis ist etwas, was du brauchst. Und dein Bedürfnis erfülle ich, so gut ich es kann. Und das ist etwas, was Tierschutzhunden ein wirklich völlig neues Leben ermöglicht. Aber die Vergangenheit können wir nicht löschen. Was ist also nochmal so zusammengefasst zu tun? Also erst einmal sollten wir Biografiearbeit leisten. Wir dürfen zusammentragen, was uns so einfällt. Was ist wann passiert? Was weiß ich worüber? Und was kann ich aus dem Verhalten schließen? Und wenn ich da ein bisschen Unterstützung brauche, ist das ziemlich sinnvoll, sich eine gute Beratung zu suchen, die sich da auskennt. Also zum Beispiel kynologische Beraterinnen oder vielleicht noch viel konkreter einen Motokynogogik-Coach. Auch die bilden wir aus. Die können nämlich aus dem, wie sich das Gewebe, also die Muskulatur und die Faszien, also das Bindegewebe anfühlt, können die spüren, wo Spannungen sitzen, wie stark verspannt ein Hund ist. Und die können aus der Bewegung ableiten, wann wahrscheinlich Traumata entstanden sind und was das so ungefähr ist. Man kann zum Beispiel an der Bewegung, wie welche Motorik hat ein Hund, ableiten, ob ein Hund ein Geburtstrauma erlebt hat, weil das bestimmte Verhaltens- oder Bewegungsauffälligkeiten zeigt und auch welches Geburtstrauma ein Hund hat. Und wir können dann, und das kann ein Motokynogogik-Coach, können daraus dann auch mögliche motorische Fördermöglichkeiten ableiten, damit ein Hund wieder aus der Spannung rauskommt. Wir wissen ja jetzt, psychische Spannung macht körperliche Spannung. Körperliche Spannung ist auch Muskelspannung, ist auch bewegungsbeeinflussend. Und umgekehrt kann man eben auch dadurch, dass man über Bewegung geht, über Lockerung in der Bewegung geht, über Koordination, bestimmte Spannungen körperlicher Art und somit auch psychischer Art, das geht ja in beide Richtungen, lösen. Und dafür könnt ihr euch Unterstützung holen. Also ihr könnt zusammentragen, was meine ich zu wissen und was bedeutet das für mich? Hat mein Hund generell kein Vertrauen in die Welt, mangelt es ihm an Urvertrauen, dann brauche ich viel Geduld und viel Zeit, um zumindest in mich Vertrauen zu ermöglichen und darf mir aber sicher sein, dass mein Hund nicht die ganze Welt irgendwann toll finden wird, sondern an meiner Seite, an der Seite von Vertrauenspersonen in die Welt gehen wird und sagen wird, wenn du sagst, es ist okay, dann wird es okay sein. Während ein anderer Hund vielleicht andere Dinge erlebt hat und sagt, naja, 50-50 Menschen können auch ganz nett sein. Das ist etwas, was wir aus dem Verhalten schließen können. Wir können überlegen, was wissen wir und was können wir annehmen durch, ja, ich sag jetzt mal, war der Hund in einer Tötungsstation und hat das Sterben erlebt der anderen? Ist der lange transportiert worden? Auf welche Art und Weise? Zeigt er irgendwie Auffälligkeiten bei Begrenzung? Hat er da Angst? Reagiert er manchmal so, dass man denkt, wo kommt das denn jetzt her? Das sind Hinweise auf Trauma zum Beispiel. Das können wir erarbeiten und für uns dokumentieren, um daraus Maßnahmen abzuleiten. Wir können Zeit, Geduld und ja, Verständnis investieren, um einen Vertrauensaufbau zu gewährleisten. Das kann sehr, sehr langsam gehen. Es kann sein, dass das sehr lange dauert, weil es eben frühe und lange traumatische Erfahrungen gegeben hat. Aber grundsätzlich ist jeder Schritt mit mehr Vertrauen mehr Lebensqualität. Und wir können tatsächlich versuchen, über Lernprozesse, also die Prägung, das Ausfallen von ne, gut geprägt auf Menschen zu sein, zum Beispiel, können wir nicht nachholen. Aber wir können natürlich versuchen, Hunden Alternativen aufzuzeigen. Wir können zum Beispiel, es ist toll, wenn wir schaffen, durch das Vertrauen, was ein Hund in uns entwickelt, zu sagen, okay, du flüchtest nicht kopflos, ich sage nur Sicherheitsgeschirr und Leine, sondern du kannst zu mir kommen und hier bist du sicher. Das heißt, es findet ein Lernprozess statt. Nicht, ich bin allein und muss mich retten, sondern ach, ich habe jetzt jemanden und mit dem gemeinsam werde ich sicher sein. Das ist etwas, was wir in Gang setzen können, wenn das Vertrauen gewachsen ist. Eine Sache möchte ich noch zu der Prägung auf Menschen, weil es ein ganz wesentlicher Faktor ist, sagen. Es gibt ganz viele Hunde und mein kleiner Reiko war auch so ein Hund. Wenn ich aus einer Tür des Hauses rausgegangen bin und zum Beispiel über die Terrasse wieder reinkommen wollte, dann hat der mich verbellt. Hunde, die nicht auf Menschen geprägt sind, also die am Anfang ihres Lebens keine positiv wegweisende Beziehung zu Menschen aufbauen konnten, die nicht eng mit Menschen gelebt haben, die können die Gesichter nicht lesen und die können auch Menschen häufig nicht erkennen. Und der hat, also mein kleiner Reiko hat mich erst dann durch die Glasscheibe verbellt. Und wenn er meine Stimme hörte, hat er gesagt, ach, das ist ja Karin, stimmt. Das konnte er nicht. Und das war auch nicht nachholbar. Was der aber konnte, und das ist dann wieder typisch Hund, wenn ich draußen joggen war oder auf eine bestimmte Art und Weise auf dem Fahrrad saß, also mich bewegt habe, hat er mich erkannt. Weil Bewegung zu erkennen, das können Hunde großartig, aber Gesichter zu lesen kann eben nicht jeder Hund. Und dann ist es nicht so, dass mein Hund dumm ist oder mich ablehnt. Das tun die sowieso nicht. Das dürfen wir gleich mal konstatieren. Hunde lehnen uns nicht ab. Die sind vielleicht einfach nur noch nicht vertrauensvoll oder eben nicht geprägt. Also ich kann das nicht umschreiben. Ich kann das nicht ersetzen. Und ich kann aber damit umgehen und ich kann meinem Hund Hilfestellung geben. Wichtig auch, nicht schönfüttern lassen. Also wir haben gesagt, Bindung entsteht nicht durch Handfütterung. Und genauso ist es auch so, dass wenn ich einen Hund habe, der menschenskeptisch ist, das hilft dem Hund nicht, wenn der Hund von Menschen, die reinkommen, gefüttert wird. Am besten noch aus der Hand. Das hilft nicht. Und zwar aus dem einen Grund. Ich habe einen Hund, der denkt, die Welt ist entweder gefährlich oder etwas ist harmlos, also schwarz-weiß. Viele Tierschutzhunde sehen überwiegend schwarz, einige sehen schwarz-weiß. Das ist ja schon mal mehr. Was sie aber lernen durch dieses Schönfüttern, also Besuch kommt, Leckerchen geben. Was weiß ich, jemand kommt ins Büro, Leckerchen geben. Jeder, der nicht füttert, ist dann umso gefährlicher. Ich erkläre einem Hund, der Angst vor Menschen hat, es gibt Menschen, die sind so naiv und so freundlich, dass sie dir Essen geben. Was macht das aber mit den anderen? Die sind dann nicht freundlich, nicht naiv und somit gefährlich. Also vielleicht noch gefährlicher. Das heißt, kann ein riesengroßer Fehler sein, ja, Menschen schön zu füttern. Was ihr aber tun könnt, und das ist etwas, was wirklich, das geht natürlich nicht von heute auf gestern, aber was erfolgsversprechend ist, ist zum Beispiel, wenn ihr Besuch habt oder ihr habt den Hund im Büro und da kommt immer mal jemand rein, stellt vor die Tür draußen ein Körbchen und da sind von mir aus kleine Butterbrottütchen mit einer Kleinigkeit drin oder ein paar Spielsachen, die Hund haben dürfte. Und ihr lasst euch das geben von den Menschen, die reinkommen. Ihr streckt sichtbar für den Hund die Hand aus, ihr bekommt ein Geschenk für den Hund. Und ihr als Mensch zeigt damit, okay, ich bekomme von diesem Menschen etwas. Das heißt, der Mensch tut die Dinge, die ich von ihm verlange, weil meine Handgeste ist eindeutig. Und dann kann ich das sammeln, wenn ich vielleicht mehrere Gäste habe. Und irgendwann darf der Hund aus diesen kleinen Paketchen, aus diesem Butterbrotpapier oder den Butterbrottüten, das auspacken, was da drin ist, und es essen. Aber das bekommt er von mir. Hund lernt dann nicht, oh, dieser Mensch ist harmlos, sondern Hund lernt, mein Mensch hat die Menschen im Griff. Mein Mensch kann die stoppen, etwas bekommen und das ist für mich positiv. Das ist ein Unterschied, weil es das Vertrauen in uns und unsere Fähigkeiten, unsere Kompetenz fördert. Und das ist eben in diesem Vertrauensaufbau ungeheuer wichtig. Das gilt auch für Hunde, die Probleme mit anderen Hunden haben. Ich gebe nicht anderen Hunden dann Leckerchen. Sondern ich zeige das im Gegenteil, dass ich vielleicht etwas habe, etwas Essbares und es dem Hund nicht gebe. Weil dann wird mein Hund merken, okay, mein Frauchen kann sich gegenüber einem fremden Hund, oder Herrchen, Entschuldigung, kann sich gegenüber einem fremden Hund behaupten. Wenn mein Mensch das für sich tun kann, kann mein Mensch das vielleicht auch für mich tun und ich muss das nicht mehr. Auch das ist Vertrauensaufbau. Dafür braucht ihr natürlich Trainingssituationen bzw. Übungssituationen. Da muss man sich dann überlegen, wo und mit wem kann ich das machen. Ich würde mich nicht mit einem Beutel Leckerchen auf die Hundewiese stellen und die 10 Hunde, die dann sagen, hätte ich gerne versuchen, ne, ganz, ganz souverän denen entgegenzutreten und ihnen nichts zu geben. Das könnte schwierig werden, auch für meinen Hund. Sondern ich brauche dafür erstmal Übungssituationen, damit mein Hund erfahren kann, ich kann eine Situation einschätzen, ich kann eine Situation kontrollieren. Du, lieber Hund, darfst mir vertrauen. Und im nächsten Schritt, und erst dann, wenn dieses Vertrauen da ist, kann ich sagen, so, und wenn das so ist, dann weißt du, in einer Situation, wenn du meine Unterstützung brauchen würdest, könntest du zu mir kommen. Wenn du sie nicht mehr brauchst, ist auch gut. Ziel ist also nicht, der Hund bleibt abhängig, Sondern Ziel ist, dass er eine gewisse Autonomie entwickeln darf, aber ich bin das Backup und das bleibe ich. Wenn mein Hund es schafft, mir zu vertrauen, dann kann ich weitere Menschen integrieren und sagen, guck mal, dieser Mensch ist auch vertrauenswürdig. Ne, zum Beispiel dadurch, dass mein Hund mal in eine Huta geht oder dass ich eine Ferienbetreuung suche oder dass ich Freunde habe, die vielleicht mit meinem Hund auch mal aktiv werden. Aber erst steht der Vertrauensaufbau zu uns ganz vorne an. Und ich finde es nochmal wichtig, und das möchte ich euch mitgeben, wenn mein Hund mir nicht vertraut, lehnt er mich nicht ab, sondern er hat noch nie jemanden gehabt, dem er vertrauen konnte. Das bitte verinnerlicht. Das ist nicht, ihr werdet abgelehnt. Euer Hund hat vielleicht einfach nie die Erfahrung gemacht, dass da jemand war, dem man vertrauen konnte und schon gar kein Mensch. Und da braucht es Zeit und Zeit und Zeit und Zeit. Das ist etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde. Und das ist, es ist es auf jeden Fall wert. Ihr bereichert ein Leben, ihr macht ein Leben erst möglich für Hunde, die eigentlich keine Chance hatten oder die einen schwierigen Start zumindest hatten. Und nicht jeder Tierschutzhund ist schwerst traumatisiert und hat Traumafolgestörungen. Aber wenn euer Hund so etwas haben könnte, dann ist es gut, Traumawissen zu haben. Dann ist es vielleicht auch gut, bei diesem Podcast immer mal wieder reinzuhören, weil wir uns damit ja immer auf die ein oder andere Art beschäftigen. Es ist vielleicht gut, bei passenden Beraterinnen anzufragen. Also sucht euch da Unterstützung. Vielleicht eben eine Beraterin für Kynagogik, vielleicht auch, wenn sowas in eurer Nähe ist, einen Motokynagogik-Coach. Und wenn euch das sehr interessieren sollte, weil ihr selber mit Hunden arbeitet oder mit Menschen und ihren Hunden arbeitet, dann schaut gerne mal auf unserer Seite nach, diese Ausbildung zum Motokynagogik-Coach, wo es sehr viel um frühe Bindungs- und Entwicklungstraumata bei Hunden geht, wo es um Geburtstraumata von Hunden geht. Und was kann ich damit tun? Wie kann ich das sozusagen in Anführungszeichen behandeln? Wie kann ich Hunde fördern? Dass diese Ausbildung zum Motokynagogik-Coach startet in diesem Jahr Juni erneut. Wenn ihr dazu Infos haben wollt, schaut gerne auf unserer Seite. Das ist sicherlich auch was für Menschen, die schon sehr viel Hundewissen haben und das für sich einfach machen möchten. Ich brauche dann aber zumindest die Voraussetzung, dass ich gut über Kommunikation Bescheid weiß, dass ich ein bisschen was über Stress bei Hunden und so weiter weiß. Aber das ist auf jeden Fall eine Ausbildung, die da sehr, sehr tief geht und Ansätze findet, die ihr auch ein bisschen nachlesen könnt in meinem Buch, Was Hunde bewegt, erschienen im Kynos Verlag. Da könntet ihr einen Einblick dazu bekommen. Und ansonsten lasst euch nicht ins Boxhorn jagen, aber bitte investiert Zeit und reflektiert, dass nicht ihr in Anführungszeichen das Problem seid, sondern dass der Hund einfach keine Chance hatte, eine gute und stabile und gelingende Beziehung zum Menschen vor euch zu entwickeln. Also Vertrauen konnte der einfach noch gar nicht haben. Und Vertrauen muss man lernen. Und wir dürfen uns vertrauenswürdig zeigen. So, in diesem Sinne. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn und teile ihn gern mit deinen Hundefreundinnen. Empfehle uns weiter und lass uns ein Feedback oder Like da. Du findest ihn überall dort, wo man Podcasts hören kann. Bis zum nächsten Mal, deine Karin.
Was Hunde wirklich brauchen. Der Kynagogik-Podcast mit Karin Jansen.